Wenn ich jetzt Verteidigung sage, assoziieren Sie damit Nachhaltigkeit? Das Spannende ist aber, dass genau diese zwei so unterschiedlichen Bereiche sehr eng zusammengehören. Während auf der einen Seite Flugzeuge und Satelliten zur Verteidigung entwickelt werden, werden genau in diesem Prozess weitere Produkte mitentwickelt, die genutzt werden, Krisenherde schneller zu entdecken, Kriege vielleicht sogar zu verhindern und eine langfristige Befriedung in der Region zu erreichen. Klingt nach einer rosaroten Zukunftsversion? Genau diese Fragen wollen wir klären.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Gibt es eine wahrhaftige Möglichkeit, Raumfahrt und Verteidigung nachhaltig zu gestalten? Und was heißt eigentlich Nachhaltigkeit im Verteidigungssektor? Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Jo Müller, Head of Sustainability und Communications bei Airbus Defence and Space. Hallo, Herr Müller.
Hallo.
Lassen Sie uns mal grob skizzieren, was Nachhaltigkeit in Ihrem Segment Luft- und Raumfahrt überhaupt bedeutet. Denn bei jedem Schritt, den Sie tun, müssen Sie bereits die nächsten 30 im Blick haben. So habe ich das verstanden, als wir uns schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten haben, damit etwas am Ende nachhaltig werden kann. Wie sieht das genau aus?
Ob es jetzt 30 sind oder 20, weiß ich nicht.
Nageln Sie mich nicht fest.
Auf keinen Fall werde ich das tun. Nachhaltigkeit, wie wir es definieren, sind im Prinzip drei Säulen. Das ist der Schutz des Planeten, der Schutz der Gesellschaft und der Schutz des Wohlstandes.
Sie selber sind ein Mensch, der immer versucht, das große Ganze im Blick zu haben. Sie sind Krisenfotograf, Sie interessieren sich fürs soziale Wohlbefinden, Sie haben Respekt für Leben in Not, versuchen auch in kleinen Schritten immer einen Beitrag für Nachhaltigkeit zu leisten. Wie bringen Sie das alles in Ihrem Job mit ein und wie sehr beeinflusst Sie das auch bei Ihrer Arbeit?
Das ist ein guter Punkt, das beeinflusst mich sehr, ist eigentlich auch der Grund, warum ich bei Defence and Space von Airbus angefangen habe. Ich bin seit 13 Jahren Kriegs- und Krisenfotograf und wie Sie sagen, interessiere mich sehr für Leben in Not und den notwendigen Empathie- und Respektlevel, den wir in der Gesellschaft mehr und mehr verlieren. Das ist auch eine Grundqualifikation, denke ich. Wenn man in den Krisen- und Kriegsgebieten vor Ort ist, versteht man die Situation erst richtig. Die vielen Protagonisten, die vielen Akteure, die Interdependenzen und was getan werden muss und was getan werden kann. Da gibt es relativ viele Insights, die ich, glaube ich, gesammelt habe über 13 Jahre in Afghanistan, Irak, Kurdistan, Mali, Bosnien, Libanon und so dergleichen. Machen wir es mal ganz konkret an einem Beispiel. Jedem größeren oder mittleren Konflikt geht normalerweise eine spezielle Miss- und Desinformationskampagne voraus. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Ländern. Das dient der Radikalisierung. Entgegen der allgemeinen Meinung, dass es die Religion ist, die Leute dann im Prinzip in den Terrorismus treibt, ist es eigentlich nur das Spiel damit über Miss- und Desinformation. Was wäre, wenn wir jetzt Technologien hätten, die diese Mechanismen detektieren können und die Behörden darauf hinweisen, dass da gerade eine Missinformationskampagne am Laufen ist. Das ist ja nicht nur in diesen Ländern vor Ort, wo jetzt gerade Kriege toben. Das merken wir ja hier in Deutschland auch mehr und mehr. Lassen Sie die nächste Wahl kommen, dann werden wir wieder massive Missinformationskampagnen erkennen. Und das muss, dem muss natürlich dann auch entgegengewirkt werden.
Was schon passiert mit KI?
Absolut. Ich habe Ende 2021, da hat die NATO Afghanistan schon verlassen, habe ich mit zwei Freunden ein humanitäres Projekt in Afghanistan gemacht. Wir haben mit den Taliban zusammenarbeiten müssen, was erstaunlich gut ging. Und wir haben Hilfslieferungen, Lebensmittel, Medikamente an Kriegswitwen und Waisen verteilt im Hindukusch. Und wie man sich das so vorstellen kann, sind die Straßen komplett zerstört. Wir haben teilweise für 100 Kilometer mehr als 10 Stunden gebraucht. Das ist natürlich so nicht skalierbar. So erreichen sie nicht alle Afghanen oder in andere Krisenregionen die Menschen. Und da ist natürlich schon der erste Gedanke, wie kann ich diese Logistik besser, effizienter und effektiver gestalten? Ergo, der erste Gedanke, was wäre, wenn wir Drohnen hätten, die uns dabei unterstützen? Daran arbeiten wir jetzt auch.
Das heißt, die können tatsächlich ganz kleine Minipunkte schon ausmachen, wo genau die Hilfe gerade am nötigsten gebraucht wird.
Das können wir natürlich mit NGOs gemeinsam definieren, wo diese Geopunkte sind, wo Hilfslieferungen abgeliefert werden müssen. Wir haben noch keine dieser Drohnen entwickelt, aber zumindest das Konzept ist in unserem Kopf drin für den weiteren Entwicklungsfortschritt, den wir hier machen. Und das wäre mein großes persönliches Ziel, dass wir irgendwann mal auch Hilfslieferungsdrohnen haben können für solche Kriegs- und Krisengebiete. Die Technologie sollte dabei nicht das Problem sein.
Drohnen und Satelliten können auch gerade was Klimawandel anbelangt gut eingesetzt werden. Darüber sprechen wir gleich noch mit verschiedenen Beispielen. Sie bringen ganz klar Nachhaltigkeit und Verteidigung zusammen. Sie sagen, Frieden ist die Grundvoraussetzung, damit andere Dinge nachhaltig werden können. Können Sie das irgendwie so ein bisschen genauer benennen und vielleicht ein Beispiel dafür?
Ganz klar. Egal, wohin wir gerade gucken, der Klimawandel und die damit resultierenden oder ausgelösten Naturkatastrophen sind unter anderem der Hauptgrund für Massenmigration. Massenmigration ist immer ein Problem gesellschaftlich und führt immer zu Konflikten und sogar teilweise zu Kriegen. Das heißt, es ist eine gegenseitige Abhängigkeit von Frieden und echter Nachhaltigkeit. Das eine geht nicht ohne das andere.
Und wie ist das umzusetzen?
Natürlich auch wieder im großen Schema der Dinge sehr kompliziert. Ja. Es kann kein einzelner Akteur, das müssen alle zusammen machen. Hier muss man zum einen den Klimawandel verstehen zunächst mal. Da arbeiten wir auch mit jedem Tages- und Nachtzeit haben wir 20 Satelliten im All, die den Klimawandel und die Erdveränderung beobachten, um dann entsprechende Daten zu generieren, mit denen Wissenschaftler das wirklich erstmal verstehen können. Erst wenn ich alles verstanden habe, kann ich auch positiv einwirken. Also das ist das eine. Und zum anderen sehen wir, die ersten Konflikte entstehen ja schon deswegen. Und das sind teilweise auch unsere Technologien im Ansatz, um da positiv entgegenzuwirken.
Balance of Power, die gleichmäßige Kraftverteilung an alle, damit keiner in eine Schräglage kommt. Das ist letztendlich das Zauberwort?
Das geht definitiv in die Richtung, entgegen der allgemeinen Meinung, insbesondere in Deutschland muss man sagen, dass die Welt ohne Waffen und Verteidigungssysteme viel besser dran wäre, widerspreche ich da ganz vehement. Frieden entsteht nicht durch die Abwesenheit von Kräften, sondern Frieden entsteht dann, wenn diese Kräfte im gegenseitigen Gleichgewicht sind. Heißt auch, Frieden ist nie etwas, das einfach so weiter existiert. Man muss immer daran arbeiten, man muss immer aufpassen, dass die Vektoren im Gleichgewicht sind. Und was passiert, wenn die einmal nicht im Gleichgewicht sind? Das haben wir jetzt seit einiger Zeit in der Ukraine gesehen. Das sehen wir jetzt gerade wieder im Mittleren und Nahen Osten und in ganz, ganz vielen Gebieten. Heißt, Frieden ohne robuste Resilienz, und das inkludiert Verteidigungsmechanismen und Systeme, wird meiner Meinung nach nicht so schnell stattfinden können.
Wie kann ich Verteidigungskräfte gleichmäßig aufteilen?
Wenn es die eine Einheit gäbe, die das irgendwie global umfassend definieren kann, dann wäre es einfach, aber so sind wir halt nicht gestrickt als Menschheit. Wir leben in verschiedenen Fraktionen, wir leben in verschiedenen Powerblocks und die haben immer was gegeneinander einzusetzen und aufzubieten, und deswegen muss man diese ganze Situation permanent im Blick behalten, und nur dann kann ich entsprechend agieren. Heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt im Moment nicht mit dem Eurofighter, der von uns auch produziert wäre, die Ostflanke der NATO schützen würden, dann könnte es durchaus sein, dass die russische Armee schon ganz woanders ist. Das heißt, wir müssen immer eine Frage zwischen Aktion und Reaktion.
Wir brauchen eine nachhaltige Strategie und nicht eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist ein starker Satz von Ihnen. Benennen Sie den näher, wie könnte das aussehen?
Also viele Unternehmen sind meiner Meinung nach schlecht beraten, wenn sie sagen, wir bauen jetzt eine kleine Nachhaltigkeitstruppe und die soll mal eine Nachhaltigkeitsstrategie machen, weil dann ist es so ein isoliertes Stück des Gesamtunternehmens, das von vielen Teilen oder manchen Teilen vielleicht auch gerne mal ignoriert wird. Nachhaltigkeitsexperten sind normalerweise die unangenehmen Kollegen, weil die darauf hinweisen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Heißt, wenn man das so tut, läuft man immer Gefahr, dass es ein isoliertes Vorhaben bleibt und nicht flächendeckend in die Unternehmensstrategie und in die operative Tätigkeit eines Unternehmens Einfluss hat. Ich glaube eher, dass man statt einer Nachhaltigkeitsstrategie eine nachhaltige Strategie braucht. Das heißt, Nachhaltigkeit muss in allen Kernprozessen eines Unternehmens verankert werden, gefördert werden, inkubiert werden. Nur dann werden sie als Gesamtfirma irgendwann mal Nachhaltigkeit.
Dann lassen Sie uns in die Praxis gehen. Wie sieht das bei Airbus aus?
Also wir haben tatsächlich ein kleines Inkubatorenteam von Nachhaltigkeitsexperten, die aber nichts anderes machen als in den Kernprozessen von Operations. Das heißt also die Produktion, das Design, das Engineering, aber auch bis zu Marketing und Sales zu gucken, an welchen Ecken und Enden können wir Stellhebel bewegen oder Schrauben drehen, um die Prozesse nachhaltiger zu machen. Ich mache es mal ganz klar am Beispiel fest. Nehmen Sie mal den ganzen Produktionsbereich. Hier sind wir natürlich gefordert, als Industrie auch den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wie geht das? Das geht natürlich nicht, indem ich so weitermache bisher, sondern ich muss mich mit Geothermie beschäftigen, ich muss mich mit Photovoltaik beschäftigen, ich muss auch den Wasserverbrauch runterkriegen, ich muss den Energieverbrauch runterbringen. Wo kaufe ich meine Energie ein, bevor ich autark bin? Was mache ich mit dem Thema Abfall? Also hier sind unsere Experten in den Teams vor Ort, in den verschiedenen Sites, die wir haben, um dann halt auch zu beraten, wie kriegen wir den negativen Fußabdruck CO2, Energie, Wasser, Abfall zu reduziert. Gleichzeitig haben wir Experten in den Marketing- und Sales-Teams sitzen, im Business Development, um zu gucken, wie können wir unsere Technologien dafür einsetzen, auch einen positiven Impact auf Gesellschaft und den Planeten zu haben. Also wir sind überall im ganzen Unternehmen verteilt und helfen der ganzen Organisation eben auf der Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Ich will Beispiele.
Ich gehe mal davon aus, der CO2-Fußabdruck ist jetzt nicht das Beispiel, das wollen, sondern eher, wie können wir diesen sogenannten positiven Handprint, also genau, einen positiven Impact auf Gesellschaft und Planeten generieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn wir Satellitendaten haben, die für militärische Zwecke gebaut sind, dann können wir die rein theoretisch auch dazu nutzen, um frühzeitig Waldbrände beispielsweise zu erkennen. Wir haben jetzt eine Infrarottechnologie. Wir können Waldbrände ab einer Größe von 10 mal 10 Metern ungefähr erkennen aus dem Weltall. Nur dann, wenn ich früh weiß, wo ein Waldbrand ist, kann ich auch sehr schnell präventiv einwirken, zusammen mit den lokalen Behörden, mit den Feuerlöschteams und so weiter und so fort. Was wäre, wenn wir eine Echtzeitüberwachung des kompletten Planeten hätten, der dann automatisch einen Ping sendet, sobald da ein Waldbrand irgendwie in der Mache ist? Wenn ich früh eingreifen kann, kann ich größeren Schaden vermeiden.
Größeren Schaden heißt auch ein hoher Ausstoß an CO2.
Heißt absolut, genau, richtig erkannt. Ein Waldbrand ist ein richtig massiver Emittent von CO2. So, wenn ich das immer geschafft haben sollte, irgendwann in der Zukunft, zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Behörden, mit unseren Home Nations oder Ländern, die bei uns die Sachen kaufen, dann habe ich schon einen ersten Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit global gemacht. Wenn das nicht früh genug passiert, dann muss natürlich gelöscht werden. Also haben wir uns überlegt, naja, löschen kann man mit Feuerwehrautos machen oder halt, wie viele Länder das jetzt schon machen, mit Löschflugzeugen. Wir haben militärische Transportmaschinen, zum Beispiel die A400M, und arbeiten gerade an einem Modul, das man hinten reinfahren kann, um dann in Rekordzeit wieder zu starten zu können, um dann halt mit 25 Tonnen Wasser einen Waldbrand zu bekämpfen. Das müssen sie erstmal können. Mhm. Und wir haben hier Militärmaschinen, die können auch bei Nacht fliegen, die können unter anderem auch durch schwierige Sichtverhältnisse fliegen. Und das ist natürlich ein echter Gamechanger. Also da arbeiten wir auch dran. Bis hin dazu da, was passiert normalerweise nach einem Waldbrand? Die Bäume müssen ja wieder gesät und gepflanzt werden. Und hier haben wir auch Technologien über Drohnen und Algorithmen, die gespeist von Satellitendaten dann sagen, okay, hier können wir wieder Aufforstung betreiben auf eine möglichst effiziente und effektive Art. Ich will sagen, wir versuchen unsere Technologie holistisch zu nutzen, um das Thema Waldbrand von Anfang bis zum Ende abzudecken und möglichst positiv einzuwirken. Sind wir da schon? Nein. Haben wir alles richtig gemacht? Auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall haben wir das Commitment, das zu versuchen und zu machen.
Das ist aber keine Einbahnstraße. Airbus hat auch Kunden, die da mitziehen müssen. Wie sieht's da aus?
Kunden, und das ist ein wichtiger Punkt, die Kunden aus dem militärischen Sektor sind jetzt nicht unbedingt die Protagonisten von Umwelt- und Klimaschutz historisch gesehen. Das hat auch gute Gründe, muss man sagen. Ein Waffensystem, ein Verteidigungssystem, da geht es um Performance und Effektivität, nicht so sehr um Effizienz. Gleichwohl muss man sagen, die NATO ist mehr und mehr dahinter, zu sagen, okay, wie schaffen wir es, dass die Streitkräfte auch weniger CO2 emittieren, weil das ist ein Riesenproblem. Und natürlich so ein Flugzeug, ein Eurofighter, stößt einiges an CO2 aus. Ein Panzer auch, eine Rakete aus. Also hier haben wir mehr und mehr Offenheit unserer Kunden, die zusammen mit uns dran sind zu verstehen, was bedeutet eigentlich Klimaschutz im militärischen Sektor, wie kommen wir dahin? Und da können wir ganz viel aus dem kommerziellen Luftfahrtbereich lernen, aber auch aus anderen Industrien. Also hier arbeiten wir mit ganz vielen Protagonisten branchenübergreifend zusammen, um das zu beschleunigen, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, aber auch andere Sachen zu implementieren, wie beispielsweise Ökodesign. Heißt, wie mache ich die Produktion eigentlich nachhaltiger und wie kann ich dafür Sorge tragen, dass diese ganzen Produkte, die wir da so produzieren, mehr und mehr nachhaltig werden.
Ein Teil davon ist eine Dekarbonisierung der momentanen Technologien. Wie sieht das aus?
Na, wie gesagt, da haben wir natürlich verschiedene Perspektiven auf den CO2-Fußabdruck, wo wir überall wirken müssen. Scope 1, 2, das ist das, was unsere Produktion und unsere Logistik ausstößt bei Airbus Defence and Space. Da haben wir ein Commitment bis 2030, 60% weniger CO2 auszustoßen. Wir wollen Wasserverbrauch reduzieren und so weiter und so fort. Da sind wir auf einem guten Weg, auch wenn das relativ hohe Investitionen sind, das muss man auch mal so sagen. Aber wir glauben dran und wir haben auch die Verantwortung. Aber jetzt, um das Problem beim Namen zu nennen, der CO2-Fußabdruck eines Eurofighters entsteht nicht notwendigerweise zu großen Teilen in der Produktion, sondern eigentlich, wenn das Flugzeug eingesetzt wird. Die Verbräuche sind schon signifikant. Das heißt, auch hier lernen wir aus der kommerziellen Luftfahrt, hier lernen wir über unsere Technologieteams, wie wir zum Beispiel über Sustainable Aviation Fuels den Eurofighter umkonfigurieren können, sodass wir auch mit nachhaltigen Treibstoffen fliegen können in Zukunft. Da sind wir auf einem guten Weg und wir haben da ein festes Vorhaben, also die ersten Maschinen fliegen schon. Eurofighter ist natürlich aufgrund der Leistungsdichte ein bisschen diffiziler als jetzt eine A400M oder einen MRTT, also Multirole Tanker. Aber letztlich sind wir da mit allen Flugzeugen, die wir haben, auf einem guten Weg, um die SAF-Einführung sicherzustellen in den nächsten paar wenigen Jahren.
Ich wollte nämlich gerade fragen, in wie viel paar wenigen Jahren, wenn Sie in die Glaskugel schauen?
Also die Ambition ist, dass wir bis Ende der Dekade doch das auf einem guten Weg haben. Und dann müssen natürlich noch alle Kunden mitziehen und die herstellende Industrie von SAF und natürlich die Logistik und die Infrastruktur passen, weil es ist natürlich schön, wenn die Flugzeuge das theoretisch können, aber dann muss ja der Treibstoff auch irgendwo herkommen und das ist nicht unser Job. Also da müssen wir halt mit den komplementären Industrien zusammenarbeiten, was aber auch gut gelingt.
Sehen Sie da eine Bereitschaft auf dem Markt?
Absolut. Absolut, absolut. Also vor allem unsere Home Nations, das sind insbesondere Deutschland, Frankreich, Spanien und UK, die haben größtes Interesse daran, auch zu dekarbonisieren. Und da kommt jetzt mehr und mehr Zug drauf, sodass wir da auch schon in Teams zusammenarbeiten, wie wir das beschleunigen können. Es ist aber nicht ganz trivial.
Sie haben bei Airbus auch das Segment Pretend, Protect and Restore. Das haben wir noch nicht angesprochen, auch ein ganz wichtiger Teil. Nehmen Sie uns da mal kurz bitte mit.
Na, ähnlich wie dieses Beispiel vom Feuerlöschen, was ich vorhin gesagt habe. Also wir empfinden tatsächlich die Möglichkeit unserer Technologien so breit, dass wir nicht nur im Ernstfall eingreifen können, was so das typische Kerngeschäft von einem Verteidigungsunternehmen ist. Also es ist ein Konflikt, ein Krieg und wir dienen der Verteidigung. Wir versuchen mehr und mehr auch nach vorne und nach hinten zu extrapolieren. Heißt, nur dann, wenn ich eine Krise erkannt habe, und die mag ökologisch und oder sozial sein, dann kann ich auch präventiv einwirken. Die beste Krise ist die, die gar nicht erst entsteht. Das heißt, frühzeitig erkennen, observieren, antizipieren und präventiv einwirken. Dann der zweite Schritt ist tatsächlich, wenn das nicht geholfen hat, im Ernstfall einer ökologischen oder sozialen oder humanitären Krise positiv einzuwirken. Und dann, was ist nach dem Konfliktfall oder nach der humanitären Krise oder nach dem Naturdesaster? Dann können wir auch Technologien dazu einnutzen, um dann beschädigte Ökosysteme oder sogar Gemeinden wiederherzustellen. So empfinden wir unsere Verantwortung.
Wie realistisch ist das, Krisen zu vermeiden?
Da gibt es Mittel und Wege und nochmal vielleicht diese Interdependenz von Naturkatastrophen und sozialen Konflikten. Wenn ich schaffe, frühzeitig Naturkatastrophen zu antizipieren, kann ich positiv einwirken, dass es gar nicht zum Ernstfall für die humanitäre Krise kommt. Wenn ich mit Geodaten Wissenschaftler dabei helfe, den weiteren Klimawandel zu verlangsamen, um nicht zu sagen, irgendwann mal in einer idealisierten Vorstellung aufzuhalten, dann ist das auch die Root Cause für ganz, ganz viele Konflikte der Zukunft. Wenn man jetzt beispielsweise mal nach Afrika schaut, Subsahelzone, wir gehen davon aus, dass wir bis im Jahr 2050 zwischen 1 und 2 Milliarden Menschen haben, die sich auf die Reise machen. Die meisten werden gen Norden fliehen müssen, weil dort keine lebensfähigen Umstände mehr vorzufinden sind. Und was das dann mit dem sozialen Gefüge in Europa anstellt, ich glaube, davon haben wir einen ganz, ganz, ganz seichten Vorgeschmack in 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise gekriegt. Das heißt, hier müssen wir ganz am Anfang ansetzen und alles dafür tun, nicht nur wir, sondern alle, um diese Eskalation von Naturkatastrophen und den damit einhergehenden sozialen Konflikten zu vermeiden oder zumindest so gut wie möglich zu reduzieren.
Aber ist das, das sind 27 Jahre, das ist ein Wimpernschlag.
Das ist morgen.
Ja, genau. Ist das möglich?
Was ist die Alternative?
Keine.
Jetzt schon aufgeben? Für mich keine Option. Es ist realistisch, ich weiß es nicht, aber wir müssen alles dafür tun.
Wie sehr durchklopfen Sie Ihre Projekte auf tatsächliche Nachhaltigkeit und all diese Dinge, die Sie jetzt gerade beschrieben haben?
Mehr und mehr. Also Nachhaltigkeit, nehmen wir mal die Produktentwicklung von einem Flugzeug oder einem Satelliten. Wir führen jetzt die ersten Ecodesign-Richtlinien ein. Das heißt, wie baue ich ein Produkt, das es von vornherein auf Nachhaltigkeit getrimmt ist? Also wie fasse ich von vornherein die Verwendung von SAF in einem Triebwerk ein? Wie verwende ich von vornherein Materialien, die idealerweise recycelbar sind? Was nicht immer einfach ist. Das geht im normalen, zivilen, kommerziellen Geschäft deutlich, deutlich einfacher als bei militärischen Produkten. Wie komme ich dahin, dass der Energieverbrauch im eigentlichen Betrieb nach unten geht? Also da gibt es ganz viele Facetten und Aspekte, die man ins Kalkül ziehen kann. Und natürlich, das ist nicht ganz für umsonst zu haben, aber andersrum formuliert, je früher ich diese Grundregeln in den Design- und Engineering-Prozess implementiere, desto kostengünstiger wird es gemeinhin. Teuer wird es immer nur dann, wenn ich im Nachhinein versuche, ein bestehendes Produkt zu ändern. Das heißt, hier sind wir schon sehr antizipativ unterwegs. Das ist die eigentliche Produktentwicklung. Das andere ist, wie kann ich mehr und mehr unsere Technologie dazu nutzen, um einen positiven Impact auf Gesellschaft und Planeten zu haben? Ich sagte das ja vorhin anhand von ein paar Beispielen. Da müssen wir uns auch ändern und vielleicht in ganz neuen Kundenstrukturen denken. Das sind vielleicht nicht nur die klassischen Kunden, die wir haben, also Verteidigungsministerien, Armeen und Politik, sondern vielleicht auch im kommerziellen Bereich. Natürlich hat auch eine Versicherung ein größtmögliches Interesse daran, dass Waldbrände vermieden werden, weil Waldbrände sind teilweise dann halt auch in bewohnten Gegenden. Also das ist nur ein plattes Beispiel für ganz viele Richtungen, in die wir denken müssen. Also im Moment sind wir in einer Ideationsphase, in einer Kreativphase, wo wir wirklich gucken, was können wir eigentlich sonst noch so alles anstellen mit unserer Technologie.
Sie haben auch in unserem Vorgespräch das Stichwort Fast Fashion genannt.
Ja.
Wäre ich nie drauf gekommen.
Klar, wenn wir uns jetzt das erweiterte Lieferkettengesetz angucken oder die neuen Richtlinien, nachdem Sie als Unternehmen für Ihre ganze Supply Chain verantwortlich sind, dann müssen Sie das natürlich auch im Auge behalten. Jetzt kann ich natürlich denken, ich schicke da mal einen Fax nach Bangladesch und gucke, ob das alles mit rechten Dingen zugeht oder meine Palmölplantage sonst wo. ja, habt ihr denn bitte auch keine Wälder abgeholzt dafür? Oder ich überwache das einfach mit Satellitendaten. Also hier kommen unsere Technologien wieder ins Spiel, um dann auch das die Transparenz sicherzustellen, was passiert denn wirklich in der Lieferkette. Das war bisher noch gar nicht so richtig möglich. Und dann sind Sie vielleicht als Unternehmen wie ein Fast-Fashion-Hersteller oder Fast-Food-Hersteller oder ein Femcare- oder Beauty-Hersteller auf einmal doch ganz interessiert daran, was wir eigentlich so alles können.
Was ist mit gesetzlichen Richtlinien, wenn es über Satelliten und Drohnen letztendlich eine komplette Überwachung gibt?
Da müssen Sie natürlich ordentlich vorgehen und anständig bleiben. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen und Regularien zu beachten, also von GDPR bis hin also zum Datenschutzgrundgesetz, bis hin zu ganz anderen Themen. Also das ist ein feiner Grat, aber hier haben wir ja auch natürlich die Hilfe der Unterstützung und die Unterstützung der Bürokratie an der Stelle, die dann uns ganz klar sagt, was dürft ihr und was dürft ihr nicht. Letztlich, wir liefern die Technologie, damit observiert werden kann. Und da müssen wir alle gemeinsam sicherstellen, dass das mit ordentlichen Dingen zugeht.
Die Kunden sind im Wandel, das haben wir gerade besprochen. Airbus ist keine Hilfsorganisation, das muss man auch ganz klar sagen. Sie sind ein riesiges Wirtschaftsunternehmen, da geht es auch um Gewinne zu erzielen. Wie holen Sie die Kunden ins Boot, damit die auch verstehen, was Sie hier eigentlich machen?
Ja, das ist natürlich viel mit Aufklärung hat es zu tun. Also wir entwickeln gewisse Konzepte und Ideen gemeinsam mit unseren Kunden. Das ist erstmal das eine, weil wir alleine können das nicht. Das andere ist, unsere Kunden haben mehr und mehr Interesse daran, sich nicht nur nach den Richtlinien zu verhalten, sondern auch darüber hinaus zu gehen. Also da ist auch ein intuitives Interesse, ein intrinsisches Interesse daran, antizipativ zu agieren und nicht bis auf das nächste Regelwerk der EU zu warten, weil nur wenn ich früh agiere, dann ist es vertretbar. Und letztlich muss man sagen, die Gesetzesgebung und die Regularien und Richtlinien, die kommen ja sowieso. Und wenn ich die jetzt mal ins Auge fasse, was da auf uns zukommt als Aufwand von den Richtlinien und so weiter und so fort, je früher ich damit anfange, desto vertretbarer ist es.
Und spare Kosten.
Und spare Kosten, absolut.
Das ist ja für den Kunden auch wichtig.
Genau. Und wie gesagt, also wenn Sie der Richtlinie hinterherrennen und bestehende Produkte und Prozesse nachbessern müssen, ist es meistens teurer, als wenn Sie es antizipieren und proaktiv umsetzen.
Und Sie sagen, das Verständnis dafür ist da. Wächst zumindest.
Es wächst. Ich sag mal, ich glaube, in weiten Kreisen ist es angekommen, dass der Klimawandel tatsächlich stattfindet und dass da auch kein Weg dran vorbeigeht, um alles zu tun, um ihn aufzuhalten.
Was ist nötig, damit die Industrie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit noch schneller voranschreiten kann?
Zum einen müssen wir insbesondere in der europäischen Industrie viel mehr in Partnerschaften denken, in komplementären Kapazitäten und Kompetenzen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist im militärischen Sektor gar nicht so trivial, weil sie da auch länder- und nationenübergreifend arbeiten. Und da muss man schon auch leider feststellen, dass in diesen Tagen internationale Zusammenarbeit auf Ebene der EU, die hat schon mal besser funktioniert, sagen wir es mal vorsichtig. Und hier müssen wir auch wieder zurück zum Thema internationale Kollaboration, heißt branchen- und nationenübergreifend besser zusammenarbeiten, mehr zusammenarbeiten. Es gibt kein Land und kein Unternehmen der Welt, das diese Probleme von heute und morgen alleine lösen könnte. Das heißt, hier müssen wir zusammenarbeiten, das ist das eine. Das andere ist, bei aller wohlgemeinten Intention der EU, aber auch der nationalen Staaten für Richtlinien und Vorgaben, muss man aufpassen, A, die richtigen und effektiven Richtlinien auszugeben und B, es nicht zu übertreiben. Wir sind momentan in einer Regulierungswut, die eigentlich genau das Gegenteil davon auslöst, was es machen soll. Hier wird vorgegeben, wie wir gewisse Dinge machen sollen, obwohl wir viel besser darauf fokussieren sollten, was erreicht werden soll oder was vermieden werden soll. Hier muss man der Industrie auch zugestehen, dass sie innovativer ist und technologisch versierter als alle Politiker. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Aber hier darf man nicht alles zu Tode regulieren. Weil die ganze Kreativität, die ganze Innovationskraft in den Unternehmen, die bleibt aktuell fast brach liegen. Warum? Weil die Leute damit beschäftigt sind, Reports auszufüllen und der Regulierung gerecht zu werden. Und ich glaube, hier muss man eine bessere Balance finden zwischen dem, wo ersticke ich Innovationskraft im Keim und wo machen die Unternehmen, was sie wollen. Beides ist nicht okay. Also schmaler Grat irgendwo in der Mitte. Ich habe das Gefühl, dass die Tendenz ein bisschen zur Überregulierung neigt.
Das Gesamtgemengelage, wenn wir uns so unterhalten, ist gefühlt irgendwie ein Tanz auf dem Vulkan. Also das ist immer schwierig, oben am Grat zu bleiben und nicht reinzufallen.
Das ist es. Und es ist genauso heiß.
Lassen Sie uns noch über disruptive Energien sprechen. Was ist da am Start? Was haben Sie alles in der Pipeline?
Na, eins hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also wie können wir unsere Technologien, ob die Connected Intelligence sind, satellitenbasierte Daten oder auch Flugzeuge und Fluggeräte dazu einsetzen, zum Beispiel Waldbrände zu vermeiden oder Leute zu beschützen im Waldbrand oder danach auch wieder bei der Wiederaufforstung zu helfen. Das ist eins. Wir haben aber noch ganz viele andere Produkte, die toll sind. Beispielsweise diese Detektionsmechanismen für Miss- und Disinformationskampagnen. Wir haben ein autonomes Fluggerät, Sapphire heißt das. Das ist ein großes Segelflugzeug, unbemannt, das mit Solarpanels bedeckt ist und das autark fliegen kann, energetisch gesehen über Monate, weil es sich am Tag auflädt, die Batterien voll macht und dann in der Nacht die elektrischen Motoren dann betreibt. Was macht das? Das kann zum Beispiel auch Earth Observation machen, Geodaten einsammeln oder Internet in abgelegene Gebiete in Afrika bringen. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz tolles Produkt, dem wir auch viel Chancen einräumen. Aber auch hier geht es darum, die Technologie ist nicht unser Problem, sondern einfach nur das Finden von neuen Anwendungszwecken, die wirklich bedeutsam sind, um irgendwie positiv auf den Planeten und die Gesellschaft einzuwirken.
Ist sowas, was Sie gerade beschrieben haben, auch möglich, das irgendwann tatsächlich in der Luftfahrt einzusetzen mit Passagieren?
Ich glaube, da ist die Energiedichte, das wird ein Problem. Also eine A380 mit Solarpanels zu beziehen, das kann man schon machen.
Aber die geht nicht mehr hoch, weil sie so schwer ist.
Oder? Nee, aber die Energie, die dabei gewonnen ist, die reicht wahrscheinlich für das Onboard-Wi-Fi.
Okay.
Nee, aber hier arbeiten wir auch an der sogenannten Solar-Powerbeam-Technologie. Haben wir neulich einen Versuchsaufbau hier in Ottobrunn gehabt. Wie schaffen Sie es in Zukunft, und das ist das Bestreben, Solarpanels im All zu haben, wo ich nie Wolkendecke habe, also immer 100% Wirkungsgrad, und dann draht- und kabellos die Energie auf die Erdoberfläche zu übertragen über Mikrowelle. Also da haben wir schon den ersten Versuchsaufbau gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt natürlich, wenn wir das mal ein paar Jahre weiter spinnen, könnte man durchaus sagen, der Powerbeam, also der Energiestrahl, lässt sich dann auch lenken und kann dann im Prinzip ein Flugzeug, das in der Luft ist und elektrische Energie braucht, direkt speisen. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber daran arbeiten wir.
Was passiert mit dem ganzen Weltraummüll?
Auch hier arbeiten wir an Modellen. Also man muss dazu sagen, es gibt wenig Dinge, an denen wir nicht arbeiten. Aber auch hier haben wir die ersten Konzepte, wie wir die sogenannte Space Debris wieder einfangen. Also wir, Müllabfuhr im Weltraum, das muss stattfinden. Im Weltraum muss man dazu sagen, das ist weitestgehend rechtsfreier Raum. Und hier machen die Nationen teilweise auch, was sie wollen. Und man hat ja auch diese Diskussion, New Space, Old Space oder wie auch immer. Da ist schon ganz schön viel Weltraumschrott da oben. Und nicht alle billigen Satelliten, die jetzt gerade so gefeiert werden und da oben sind, sind besonders nachhaltig, weil die bleiben einfach da oben. Die werden nicht gesteuert, verglüht in der Atmosphäre dann wieder, wie wir das mit unseren Satelliten größtenteils tun. Also das ist ein Problem und es wird auch zum Riesenproblem, wenn wir da nicht irgendwie was machen. Aber hier gibt es auch schon die ersten Konzepte. Ich kann nur so viel verraten, ganz trivial ist auch das nicht.
Aber Sie scheinen irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu sein, weil Sie auf allen Tanzebenen hier unterwegs sind.
Ja, das jetzt tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel Technologie, die, wenn wir einfach mal kreativ werden, zu ganz, ganz vielen tollen und lebenserhaltenden Dingen eingesetzt werden kann.
Dann würde ich das gerne als Schlusssatz nehmen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Müller. Es war sehr spannend.
Ganz herzlichen Dank.
Krisen früher erkennen, um Kriege zu vermeiden. Durch eine nachhaltigere Luft- und Raumfahrt versucht Airbus Defence and Space, unser Partner heute, die Welt noch mehr zusammenzubringen und sicherer zu machen. Mein Name ist Brigitte Theile. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Bis dahin.
Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.